Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Beim 1. FC Nürnberg ist Pokal dieses Jahr dreimal im Jahr, denn man hat sich gegen Drittligaschlusslicht, den VfL Osnabrück, dann doch am Ende mit 3:2 behaupten können. Es war nicht unbedingt schön, was man da an der Bremer Brücke angucken konnte, aber es war am Ende eben erfolgreich. Und deswegen herzlich willkommen zu Total beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei, ich glaube alles in allem, freudestrahlende Gäste bei mir, und das sind Simon und Steffen. Hallo.
Servus.
Hi.
Ja, lasst uns auf die Begegnung schauen. Ich gebe zu, mein Puls war schon mal niedriger in dieser Saison als da am gestrigen Abend, und es war ja auch irgendwie alles ja so ein bisschen wie gemacht für den 1. FC Nürnberg. Man kommt da als Relegationsplatz Inhaber der zweiten Liga, zuletzt 5 aus 6 Spielen gewonnen, und dann kommt da eben oder ist der Gastgeber, der VfL Osnabrück, letzter der dritten Liga in Deutschland, und da läuft überhaupt nichts zusammen. Also eigentlich roch ja schon alles nach Blamage, aber Michael Köllner, Simon, hatte ja schon vor dem Spiel gesagt, Platz für Experimente ist hier nicht. Ein bisschen experimentiert wurde dann aber doch.
Ja, er hat geschont, laut eigener Aussage. Er hat dafür Kammerbauer ins defensive Mittelfeld gestellt, und auch Teuchert wirkte wohl leicht überspielt, und deswegen kam Tobi Werner rein. Ja, das Experiment mit Kammerbauer wurde ja dann relativ zügig wieder beendet. Da tut mir der Junge auch ein bisschen leid, aber er lief halt da auch stellenweise rum wie Falschgeld auf dem Platz. Also hat sich da nicht besonders glücklich angestellt. Aber ich denke mal, dazu wirst du auch gleich noch mehr sagen.
Da müssen wir zwangsläufig ja noch drüber reden. Steffen, nach dem Dresden-Spiel hatte man so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass auch bei Eduard Löwen der Tank ein Stück weit leer ist, dass er ein bisschen überspielt wird. Da muss ich ehrlich gestehen, hat es mich ein bisschen gewundert, dass er ihn dann doch in die Startelf beordert hat. Wie ging's dir da?
Ja, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, weil ich hatte auch eigentlich fest damit gerechnet. Also ich hatte auch keine Dreierkette erwartet, muss man auch dazu sagen. Ich schätze mal, dass wenn er mit der Viererkette gespielt hätte, unser Michi, dann hätte vielleicht mal Löwen zuschauen dürfen, aber so braucht man ihn halt hinten, um da den Dreierverbund eben festmachen zu können, weil man halt sonst keinen hat, den man da noch irgendwie mit reinstellen könnte. Aber ich habe eigentlich auch, da ich von der Viererkette ausging, habe ich gedacht, dass eigentlich mal Alex Fuchs seine Chance bekommt, weil ich ihn als sehr, sehr guten Spieler ansehe.
Ja, war dann letzten Endes nicht so, das können wir schon mal vorwegnehmen. Er kam auch im Verlaufe der Partie nicht zum Zug, und jetzt müssen wir ja direkt im Prinzip schon über Patrick Kammerbauer sprechen, denn es ging zwar mit einer Situation oder mit einem Freistoß für Nürnberg los, aber Gersbeck im Kasten, der Osnabrücker, fing den dann ab, machte das Spiel schnell, schickte dann Reimering auf die Reise. Der kam ins Straucheln. Und Patrick Kammerbauer, ja, weiß ich auch nicht, den rappelt's da dann Simon, und dann nimmt er die Hände hin, bringt ihn zu Fall. Und zu allem Überfluss ist es dann auch noch so, dass sich Schiedsrichter Bastian Dankert entschließt, das Foul in den Strafraum hinein zu verlegen, obwohl es davor stattfand. Und so gibt's nach 4 Minuten dann Elfmeter für die Osnabrücker und den denkbar schlechtesten Start, zum einen für Patrick Hammerbauer, aber zum anderen natürlich auch für den ersten FC Nürnberg.
Ja, also es war, ich meine, der Osnabrücker ist ja schon vorm Strafraum kurz ins Straucheln gekommen. Dann geht Kammerbauer da auch noch so dämlich hin. Also man darf einfach so in Strafraumnähe nicht so klammern, so, ja, also schulbubenmäßig. Und ja, das ist natürlich klar, dass der das dankend annimmt, hat wohl auch irgendwie im Fallen Kammerbauer noch die Schulter ins Gesicht gerammt, sodass der dann auch erstmal mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen blieb. Und warum Dankert den in Strafraum gelegt hat, wird sein Geheimnis bleiben, denke ich, weil also vor allem in der Zusammenfassung der Sportschau konnte man es in der Wiederholung sehr gut sehen. Also das ist das Foul ganz klar. Es zählt ja wohl auch der Beginn des Fouls, der Beginn der Aktion bei so Halten zum Beispiel. Und das war ja, das begann ja irgendwie 1,5 Meter vorm Strafraum und als dann der Spieler zu Fall kam, also da war er auch noch ja 20-30 Zentimeter mit den Füßen außerhalb des Strafraums und also verstehe ich nicht, warum er da 11 Meter gibt, aber gut. Es gab ihn, es war, keine Ahnung, der wievielte 11 Meter schon in dieser Saison gegen uns und wie die vorherigen war auch der drin.
Steffen, jetzt kann man natürlich lang und breit über Bastian Dankert da diskutieren, warum der letzten Endes 11 Meter gibt. Aber die eigentliche Frage ist ja, warum geht Patrick Hammerbauer da derart ungeschickt in den Zweikampf?
Ja, also wenn du qualitativ so hochwertige Leute hier wie den Simon hier drin hast, dann ist es natürlich schwer für mich, immer nach ihm sprechen zu müssen.
Danke.
Ja, warum macht er es? Er muss ja auf jeden Fall ja hingehen, weil sonst kann der Herr Reimer-Rink eben auch dann zum Abschluss kommen. Und wie es halt bei so einem Drittligisten ist, gehen dann auch die dümmsten Schüsse irgendwie manchmal rein. Ja, also Kammerbauer hat vielleicht schlecht geschlafen, schlecht geträumt. Das war auf jeden Fall gestern, nicht sein Spiel. Tut mir ein bisschen leid für ihn, weil ich ein sehr großer Freund von ihm bin. Ich mag ihn zwar eher als Außenverteidiger als Mittelfeld, weil er da noch so ein bisschen mehr seine Giftigkeit noch ein bisschen mehr reinbringen kann und da auch seine Größe nicht ganz so wichtig ist. Warum er da so hingeht, bleibt genauso ein Rätsel wie die Leistung des Schiedsrichters, die ich insgesamt als sehr zweifelhaft ansehen würde, auch bei der Zweikampfbewertung war ab und zu mal was dabei, auch auf Seite, wo was für den Club gepfiffen worden ist, wo ich eigentlich sage, das muss eigentlich andersrum entschieden werden. Also der Patrick Kammerbauer hat sich da ganz mit dem Schiedsrichter solidarisiert.
Ja, also ich sehe es so ein bisschen irgendwie auch wie Simon, der hat es ja schon angesprochen. Die Frage ist ja, warum klammert er überhaupt? Also natürlich muss er da hingehen und er kann ihn ja von mir aus auch kurz am Trikot mal festhalten, aber er umgreift ihn ja mit beiden Armen. Das ist eigentlich ein völliges Unding. Das bekommt jeder beigebracht in der, weiß ich nicht, F-Jugend, dass du das nicht machen darfst. Und Patrick Kammerbauer fehlt vielleicht einfach auch die Spielpraxis, muss man so sagen. Dann entstehen dann halt solche Situationen. Der Club musste sich ein bisschen schütteln, Steffen, kam dann durch Möwald nach 12 Minuten das erste Mal gefährlich vors Tor, war aber immer noch nicht so richtig Herr der Lage in dieser Anfangsviertelstunde.
Ja, es ist halt dieser Klassiker aus dem Phrasenschwein, wenn der unterklassige Gegner früh in Führung geht, dann ist es eigentlich gefühlt unmöglich, da noch irgendwie was reißen zu können, weil die haben sich natürlich mit allem, was irgendwie möglich ist, da hinten reingestellt und alles von Gersbeck haben weghalten wollen. Aber die Szene, die du gerade ansprichst, von der Vorarbeit von Valentin, ich glaube, davor war die Balleroberung von Löwen, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine sehr gute Chance, war ja auch nicht so weit daneben, also hätte auch durchaus reingehen können. Aber wenn halt der Gegner da mit seinen gefühlten ganz Osnabrück, der im eigenen Strafraum steht, ist es, selbst wenn der aktuelle Rekordmeister spielt, extrem schwierig, da Chancen rauszuspielen. Und da tut man sich natürlich als Zweitligist, auch wenn man wahrscheinlich der Spielstärkste in der ganzen Liga ist, extrem schwer. Und das hat der Club einfach auch getan. Und natürlich, wenn du dann halt auch noch das 0-1 im Rücken hast, dann ist es halt eben noch schwieriger, da irgendwie eine Lücke zu finden. Aber ich finde, für die Voraussetzungen, die der Club dann nach 4 Minuten hatte, also nach dem Gegentor, dann hat das an sich eigentlich ganz okay gemacht. Es war auf keinen Fall eine gute erste Halbzeit.
Das ist wohl wahr. Und Simon, im Nachhinein muss man ja beinahe glücklich sein, dass es dann nach 14 Minuten nicht 2-0 stand. Da war es wieder Alvarez, der ja da mal die Fackel ausgepackt hat. Und da hat sich Thorsten Kirschbaum lang gemacht, aber er war mit den Fingerspitzen nicht mehr am Ball, sondern die Querlatte war es, die dann letzten Endes für den FCN gerettet hat.
Ja, also der Schuss sah zuerst aus wie, ja, hat jetzt halt einfach mal quasi blind drauf gehalten. Aber das Ding hat sich ja so gefährlich gesenkt, nachdem es quasi über Kirschbaum weg war. Also da dachte ich, oh Gott, jetzt schlägt es ein. War dann heilfroh, als der an die Latte klatschte. Aber ja, also Alvarez, der hat sich dann auch in dem Spiel immer mehr zum Unsympathen gemausert. Also nicht nur, weil er Torschütze war, sondern weil er auch, also ja, er ist bei jeder Berührung gefallen und hat rumreklamiert, hat Karten und Fouls und Freistöße gefordert. Also der war, also für mich hat sein mieses Verhalten, sein unsportliches Verhalten über seine fußballerische Klasse, die er auch klar in dem Spiel gezeigt hat, deutlich überwogen.
Wobei ich finde, wenn ich da noch ganz kurz was dazu sagen darf, wenn man jetzt in so einer Situation ist, wie es der VfL Osnabrück ist, wo man wirklich eigentlich schon nahezu aussichtslos da in der dritten Liga rumdümpelt, dann hast du dieses frühe Tor und dann willst du natürlich auch krankhaft alles probieren, dass du es nicht irgendwie noch hergibst. Also natürlich ist das gegnerische Spieler blöd, wenn du solche Gegenspiele hast, aber wenn man es ein bisschen aus neutraler Sicht sieht, dann kann man schon irgendwie das Verhalten auch so ein kleines bisschen nachvollziehen und am Ende des Tages würde es ein Ishak genauso machen, wenn der Club mit 1-0 gegen die Bayern führen würde, würde sich genauso irgendwo versuchen, die maximale Zeit an Minuten irgendwie rauszuholen. Deswegen finde ich immer sowas schwer zu bewerten. Ja, das wollte ich noch dazu anmerken.
Würde ich aber bei einem Ishak genauso kritisieren. Also ich bin halt jemand, der sagt, lieber fair verloren als unfair gewonnen.
Ja, aber es ist wirklich unfair heutzutage noch, wenn man versucht, das Spiel des Gegners zu zerstören. Also das ist ja
eigentlich schon... Es ging ja nicht ums Zeitschinden, sondern eher um wirkliche Schwalben, Verletzung quasi vortäuschen, also Schlag ins Gesicht zum Beispiel, hat er öfters mal sich das Gesicht gehalten nach einem Zweikampf, wo er einen Arm an den Hinterkopf bekommen hat zum Beispiel. Und also solche Sachen, also wirklich in meinen Augen eine Verletzung vortäuschen, wo der Schiri, wenn es so war, den Gegenspieler vom Platz stellen muss.
Da kann ich mich jetzt zumindest gestern an Schwalbe oder ähnliches kann ich mich jetzt so direkt nicht dran erinnern. Vielleicht, weil ich auch mich auch so viel über die Leistung vom Club ein bisschen ärgern musste. Aber sowas ist natürlich nicht in Ordnung. Aber wenn jetzt ein Spieler da schon versucht, bei leichten Kontakten irgendwie hinzufallen oder so, dann finde ich das schon so ein bisschen leicht verständlich. Aber wenn man natürlich so wie du das beschreibst, dann irgendwie so tut, dass er halt mal halb gestorben, das ist dann auch wieder übertrieben. Aber das, was an sich tut, finde ich, auch wenn es natürlich aus gegnerischer Sicht ein bisschen blöd ist, aber irgendwo dann auch am Ende des Tages ein bisschen logisch oder vertretbar.
Die alte Krux der Problematik, Fanbrille auf, Fanbrille nicht auf und dann natürlich immer im Hinterkopf haben, es geht um über 600.000 Euro und es geht auch beim VfL Osnabrück natürlich ums finanzielle Überleben, wie im Prinzip bei 19 anderen Vereinen, vielleicht minus Sonnenhof Groß-Asbach mit Andrea Berg, aber ansonsten bei jedem anderen. Also ja, ich verstehe, glaube ich, sehr gut, was Steffen sagen möchte. Das ist natürlich unter Adrenalin und von Erfolgswille besessen, dass man da auch falsche Entscheidungen in diesen Sekundenbruchteilen trifft, wie es Alvarez sicherlich phasenweise gemacht hat, problematisch. Ich weiß aber auch, was Simon ansprechen möchte. Die ominöse Wunderheilung, die schon so mancher Fußballer da auf und neben dem Platz erlebt hat und das nicht nur in Liga 1, 2, 3, sondern bis runter in den absoluten Amateursport. Insofern, ja, das ist natürlich ein Thema, das den Fußball überall begleitet. Lasst uns zurückgehen in das Spiel. Es war dann so, dass Patrick Kammerbauer nach 30 Minuten erlöst wurde, muss man glaube ich wirklich sagen, denn das Spiel lief dermaßen an ihm vorbei, Simon, dass der Wechsel von Patrick Erras für Patrick Kammerbauer dann letzten Endes nur folgenrichtig war.
Ja, also wie schon im Vorfeld gesagt, also er lief da dann rum wie Falschgeld, hatte keinen Zugriff aufs Spiel. Solche Tage gibt's für einen Fußballer. Da kommt man mit der Rolle möglicherweise nicht klar, weil der Gegner vielleicht anders spielt, als man es selbst erwartet hat. Vielleicht hat Kammerbauer gedacht, er hat einfach gegen diesen unterklassigen Gegner im defensiven Mittelfeld einfach auch mehr Platz, um mal Ball anzunehmen, zu schauen, zu spielen und nicht einfach nur wild angelaufen zu werden. Und wenn du dann quasi mit dir so ein Konzept zurechtlegst, wie du eigentlich spielen möchtest, und der Gegner macht es dir kaputt, dann ist es schwer, da sich direkt wieder neu reinzufinden. Vor allem, wenn man jetzt eben nicht so erfahren ist wie Patrick Kammerbauer. Und da war dann auch das die folgerichtige Entscheidung. Mit Arras hatte man dann im defensiven Mittelfeld viel mehr Präsenz, mehr gewonnene Zweikämpfe und vor allem halt auch Lufthoheit, die ihn Patrick Kammerbauer nicht bieten kann.
Es war letzten Endes von Michael Köllner wahrscheinlich auch so ein bisschen der Versuch, Struktur ins Spiel des FCN zu bekommen, Steffen, meiner Meinung nach, denn die Partie flachte ja tatsächlich in diesen 15 Minuten nach dem Schuss von Alvarez immer mehr ab. Es war ja das, was wir gerade eben schon besprochen hatten. Osnabrück igelt sich hinten so ein bisschen ein. Nürnberg spielt gefühlt immer wieder hinten rum den Pass, aber keiner traut sich, den Pass in die Schnittstelle hineinzuspielen. War es da einfach auch die Qualität von Erras, die ja nach und nach immer mehr zum Vorschein wiederkommt, wie wir sie eben vor der Verletzung auch kannten, die da dann aufs Feld gebracht werden sollte, deiner Meinung nach?
Ja, ganz klar, das ist der Hintergedanke. Man sieht einfach, was Erras für eine unglaubliche, außergewöhnliche, super und wie man noch alles loben kann, Qualität hat. Das ist einfach unvergleichlich in der Liga. Und es war halt einfach, Kammerbauer hatte mal einen gebrauchten Tag, wurde leider auch durch den Elfmeter, wird dann halt immer so eine Leistung von einem Mittelfeldspieler, ist halt immer schwer zu bewerten. Weil einen Stürmer müsste man an Toren, einen Verteidiger an Gegentoren, an Gegentoren. Und bei den Mittelfeldspielern ist es halt immer schwer, die zu bewerten. Und die fallen auch meistens teilweise besser aus, als sie eigentlich wirklich waren. Aber er hatte an dem Tag eigentlich wenig gute Aktionen, kam einfach auch mit dem Druck, den Osnabrück auch den Ballführenden versucht hat auszuüben, teilweise gar nicht klar durch Dannenberg und Arslan, und hatte auch dann auch einen Ballverlust, wo er dann nach hinten spielt und genau in den Fuß von einem Osnabrücker, die dann zu dritt gegen drei laufen und die dann dummerweise den Konter so dumm ausspielen, dass nichts draus wird. Ich glaube, es war mehr als nötig, dass man da die Korrektur sozusagen wieder zurückmacht und mit Erras einbringt, der einfach auf einem anderen Niveau spielt.
Es gab dann noch eine Situation vor der Pause, die aus FCN-Sicht natürlich besonders erfreulich war. Zum einen endet die Durststrecke von Kevin Möwald, was Assists angeht, und zum anderen trifft Michael Ishak immer weiter und einfach immer weiter. Jetzt sind's nach 6 Ligaspielen in Folge, kommt das 7. Pflichtspiel quasi hinzu, das 1. Pokalspiel. Letzten Endes Möwald mit der Vorlage. Ishak profitiert dann auch einfach vom Abwehrschlaf in Osnabrück und offenbarte mal ganz kurz, warum es letzten Endes vielleicht in der Liga auch aussieht, wie es eben aussieht. Aber Ishak steht dann letzten Endes, Simon, und da werfe ich gern was ins Phrasenschwein, steht halt einfach da, wo der Stürmer stehen muss.
Ja, und dafür zahlen wir ja auch, um nochmal noch eine Mark im Phrasenschwein draufzulegen. der Abwehrspieler von Osnabrück verschätzt sich da einfach, unterschätzt den Ball, springt unten durch, und ja, Ishak muss ihn halt wirklich nur annehmen und reinhauen, macht es auch gut. Der Torwart wird noch angeschossen, aber ja, also aus der Entfernung würde ich sagen, ist der Großteil aller Torhüter machtlos. Das Schöne fand ich, dass in der Zusammenfassung der Sportschau Kevin Möwald als der beste Nürnberger Vorlagengeber beschrieben wurde nach dieser Torvorlage. Und ich dachte mir, ja, das war aber seine erste in dieser Saison. Also weiß nicht, ob die so viel zweite Liga gucken.
Ja, das ist da, glaube ich, manchmal auch einfach so so die Macht der Gewohnheit. Ist mir auch aufgefallen. Und letztes Jahr war Kevin Möwald ja tatsächlich der Vorlagengeber Nummer 1 in Nürnberg. Von daher, Macht der Gewohnheit, sei es drum. Steffen, klassisches Tor, das dann eben fällt, wenn du so einen Lauf hast. Simon hat es angesprochen. Gersbeck wird dann noch so ein bisschen angeschossen von Ishak. Vor 6-7 Wochen wäre der Ball wahrscheinlich dann vom Osnabrücker Torhüter zurück ins Feld geprallt.
Ja, aber ich würde von Ishak gar nicht mehr von einem Lauf sprechen, weil jetzt ist es ja, vom Lauf kann man bei 3 Spielen sprechen, vielleicht noch bei 4 Spielen, aber jetzt ist er wirklich schon über viele Minuten, über viele Pflichtspielminuten, über viele Spiele einfach schon so, dass er einfach konstant trifft und regelmäßig trifft und auch er lässt auch Großchancen viel seltener liegen, viel weniger liegen und der wirkt nicht mehr, wenn man sich mal an ein gewisses Spiel in einer Vorstadt von Nürnberg dran erinnert, wo er da vorne rumgelaufen ist, als wäre der fünfte Verteidiger von der Vorstadt anstatt ein Mitspieler vom Club. Hat sich einfach jetzt komplett geändert und durch das alte Spiel gegen Duisburg hat sich halt auch in seinem Kopf sehr viel getan und Fußball ist halt trotzdem noch viel, viel, viel mehr Kopfsache als eben das fußballerische Können. Und Ishak hat so einen tollen Satz gesagt, von wegen, ich bin in den letzten Monaten kein besserer Fußballer geworden. Und ich glaube, das fasst die allgemeine Situation um Mikael Ishak sehr gut zusammen. Und ich hoffe natürlich, dass es auch so anhält. Ich bezweifle stark, dass er in seiner Karriere in jedem Spiel jetzt noch weiterhin treffen wird. Aber ich hoffe, dass er zumindest eine gute Torquote behält und uns damit in die Bundesliga schießt.
Ist für mich ehrlich gesagt die klassische Definition eines Laufes, wenn Spieler permanent ihre Qualität abrufen und das in Tore ummünzen. Also das ist für mich genau die Qualität oder die Definition, die einen Lauf ausmacht. Aber sei es drum, wenn ihr als Hörer das anders seht oder wenn ihr eine Meinung dazu habt, wie der Lauf oder wie ein Lauf zu definieren ist, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns bei Facebook oder bei Twitter @totalbeklubbt. Wir unterhalten uns jetzt gleich über die zweite Halbzeit, denn da fielen ja noch einige Tore. 1:1 stand es nach 45 Minuten an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück zwischen eben jenen Osnabrückern und dem 1. FC Nürnberg.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1:1 stand es nach 45 Minuten zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Osnabrück und wir wollen uns über die zweiten 45 jetzt unterhalten, denn Simon und Steffen haben das ja auch gesehen, es war durchaus turbulent in den zweiten 45 Minuten und es ging direkt auch gut los, Steffen. Timo Werner hatte, jetzt sage ich auch schon Tobias Werner heißt er natürlich, Entschuldigung, hatte die große Chance nach nicht mal ganz einer Minute, die gespielt war, wird da aber dann entscheidend geblockt und so gibt's dann nur den Eckball. Aber das war erstmal das richtige Signal, wie sie da aus der Kabine kam.
Genau, ja, ich hätte mich für ihn sehr gefreut, weil er nach seinem überragenden Start leider in den letzten Spielen auch aufgrund seiner Fitness ein paar Schwierigkeiten hatte. Das Derby hat er noch sehr routiniert mit über die Bühne gebracht. Aber nach halt seinen ersten beiden sehr guten Spielen war da ein bisschen der Wurm drin. Deswegen hätte es mich für ihn sehr gefreut, wenn er es geschafft hätte, wieder zum Torerfolg zu kommen. Hat er leider nicht geschafft, aber du sagst es schon richtig. Da ging es in die richtige Richtung und so auf das Tor von Herrn Gersbeck.
Es ging dann auch direkt weiter in die richtige Richtung, Simon. Leibold war es dann letzten Endes, der auf Vorlage von Valentini, wobei das ja eigentlich auch nicht so richtig stimmt, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann zum 2:1 einnetzen kann. Wäre da der Osnabrücker Kopf, ich weiß gar nicht, ich glaube Danneberg war es, nicht noch dran gewesen, wäre der Ball wahrscheinlich irgendwo angekommen, aber sicherlich nicht bei Tim Leibold.
Ja, aber dafür also wunderbare Kopfballverlängerung. Auf Sky hat der Kommentator immer noch behauptet, Leibold wäre bei der Ballabgabe im Abseits gestanden, da aber dann durch den Kopfball eine neue Spielsituation entstand, war es kein Abseits mehr, als Leibold den reingenickt hat. Stimmt so nicht. Bei der Ballabgabe stand Leibold nämlich nicht im Abseits, was man dann wieder in den Öffentlich-Rechtlichen in der Zusammenfassung sehen kann. Ich weiß nicht, ob die anderes Videomaterial haben.
Auf jeden Fall haben sie im Zweifelsfall einen größeren Bildschirm, auf dem sie es dann angucken können, als der Live-Kommentator. Ist ja dann auch am Ende gehuppt wie gesprungen, wie man so schön sagt, denn es interessiert ja keine Menschenseele. Es wurde kein Abseits gepfiffen, es war in beiden Fällen kein Abseits. Insofern hat niemand wirklich Grund zu meckern und Tim Leibold freut sich über das nächste Tor, Steffen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist Tim Leibold ist ein Spieler, mit dem ich mich sehr identifizieren kann, weil er eben auch vom Charakter so einer ist, der immer kämpft, der immer alles gibt, aber halt eben nicht wie ein gewisser Dave eher in die Richtung geht, dass er nur alles gibt und sonst nichts kann. Das ist bei Leibold ein bisschen anders. Der kann auch ein bisschen was und jetzt schon wieder ein Tor geschossen, wie auch gegen Darmstadt. Und das freut mich natürlich für ihn und ich hoffe, dass da noch ganz viele dazukommen und dass er wie Ishak uns in die Bundesliga schießt.
Ja, und schießen hier ganz schön viele Leute in die Bundesliga, merke ich. Schauen wir mal, ob es
kommt. Irgendwer.
Ja, ich habe zum Glück einen Schreibtisch aus Holz. Ich kann hier die ganze Zeit draufklopfen. Ne? Wir haben nämlich noch nicht so wirklich viele Spieltage oder zumindest nicht ausreichend viele, um das hier derart laut zu fordern. Außerdem sind wir auf einem gewissen Relegationsplatz. Ich muss hier mal ganz kurz einschreiten und Leute auf den Boden zurückholen. Simon, es war dann so, dass der erste FC Nürnberg führte. Dann gab es die nächste... Ja, dann hat man so ein bisschen aufgehört, selber zu spielen, so sollte man es vielleicht formulieren. Hat Osnabrück wieder so ein bisschen in die Partie eingeladen, wahrscheinlich, weil man auch kontern wollte. Das hat sich jetzt zuletzt schon nicht so ausgegangen beim ersten FC Nürnberg und war dann auch dieses Mal so. 63. Minute, mal wieder Chance, Alvarez, wer auch sonst, möchte man sagen. Daraus resultiert ein Eckball und dann steht da Groß Mutterseelen allein irgendwo am langen Pfosten. Hanno Behrens hat ihn komplett aus den Augen im Hinterkopf quasi verloren und deswegen kann der dann da ja wie im Training letzten Endes den Kopfball einnicken.
Ja, also es war wie am Kopfballpendel. Also der war schon für jemanden Kopfballstarken sehr einfach zu nehmen. Für einen Kopfballschwachen wäre aber auch machbar gewesen. Und also da hat die Zuordnung nicht gepasst. Es hat ja auch schon vorher auch, hat man den Ball hinten schon nicht rausgekriegt und das hat dann zur Ecke geführt. Also es war da allgemein nicht gut verteidigt, aber ich fand es gut, dass es sich dann am Riemen gerissen haben nach dem 3-2 und gemerkt haben, ach du Scheiße, jetzt wenn wir nicht aufpassen, dann muss das noch in die Verlängerung und dann auch wirklich aufs 4-2 gedrängt haben, was ja wofür Teuchert durchaus auch die Möglichkeit gehabt hätte, aber sich mal wieder falsch entschieden hat, diesmal fürs Abspiel, hätte er es mal selber probiert. Also es war ja im Endeffekt war es schon verdient, aber Respekt an Osnabrück, dass also die haben wirklich sehr gut dagegen gehalten und hatten ja mit Krasnitschi auch noch einen Schuss, der gar nicht so weit vorbeiging.
Ja, erstmal zurück ins Spiel. Wir müssen ja mal noch kurz beim 2-2 bleiben, bevor du hier die Partie schon abpfeifst, Steffen. Ja, klarer Fall von einfach schlechtes Stellungsspiel da im Strafraum bei Ecke, oder?
Ja, ganz klar. Ich glaube, dass sogar Erras war. Der ist jetzt auch nicht so der Schnellste, was zumindest das Laufen angeht. Weil das kann halt einfach mal passieren, weil die haben dann wieder alles nach vorne geschmissen bei der Ecke und hatten nur noch, glaube ich, zwei, drei Leute hinten und wollten natürlich auch wieder irgendwie das Tor erzwingen, weil sie hinten lagen. Es kann passieren, aber vielmehr hat mich die Reaktion unseres geliebten Vereins gefreut.
Ja, ich habe hier noch eine Chance erstmal für Osnabrück dann in der 67. Minute, Entschuldigung, notiert, Reimering war das, daraus geschah aber nichts und dann war es in der 72. Minute Enrico Valentini, der zum erneuten Führungstreffer für Nürnberg traf. Es war an der Abend der Außenverteidiger, auch wenn sie nicht so richtig Außenverteidiger gespielt haben. Nach langem Ball von Löwen nimmt Valentini den Ball runter, zieht dann Richtung Mitte. tunnelt dann da auch noch ein Osnabrücker Verteidiger, da habe ich den Namen jetzt gerade nicht mehr parat, und dann kann Gersbeck einem so ein bisschen leid tun, kriegt die Sicht vom eigenen Mann genommen, wird dann auch noch so halb auf dem falschen Fuß erwischt und letzten Endes schiebt Valentini dann eben zum 3:2 ein, Simon.
Ja, also ein absoluter Zuckerball von Edu Löwen. Also der so einen Pass erstmal sich zu trauen und dann auch wirklich an den Mann zu bringen, das können nicht viele und machen auch nicht viele. Und Valentini hat den klasse angenommen, und super vollendet. Und es wird sich immer beschwert, dass Spieler das Wappen küssen und in der nächsten Saison woanders sind. Valentini hat nach dem Tor das Wappen geküsst, aber den Jungen glaubt man es. Das ist Clubfan born and raised, würde ich mal sagen. Und also da kann man das auch mal getrost machen lassen.
Nachdem Enrico Valentini ja nur knapp ein halbes Jahr älter ist als ich und ich mittlerweile mit 28 scheinbar ein altes Eisen bin, kann ich auch behaupten, es geht aufs Rentenalter zu, ne, als Fußballer. Da wechselst du nicht mehr so schnell den Verein, es sei denn, es winken die ganz großen Scheine aus China oder von den Saudis. Von daher, Enrico Valentini, hätte, glaube ich, keiner was dagegen, wenn er im Club-Trikot, nachdem es so lange gedauert hat, bis er es wieder anziehen durfte, seine Karriere beendet. Es gab dann noch eine Situation, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, Steffen. Und das war die rote Karte für Sorba beim Konter, der da durch Cedric Teuchert lief. Wie hast du die Situation gesehen? Ich kann Rot nachvollziehen, finde es aber in Summe relativ hart, wenn ich ehrlich bin.
Du löst mir auch schon wieder alles vor. Ist ja unglaublich hier. Also ich bin da auch ganz bei dir. Ich finde es schon extrem hart, da gleich direkt rot zu ziehen. Man hat leider bei Sky nicht nochmal eine Totale bekommen, wo man wirklich sehen hat können, wer noch auf der Linie war, also auf der gleichen Höhe oder ob der weiter hinter war oder nicht. Aber ich finde, dass da auch der Teuchert schon leicht ins Straucheln kommt. Also er ist schon, er hat jetzt nicht sein ganzes Körpergewicht in den Zweikampf reingestellt. Aber am Ende des Tages geht halt der Innenverteidiger auch mit der Hand dran und versucht natürlich auch irgendwie zu stoppen, und Teuchert nutzt es dann so auch sehr gut aus, wenn man es mal aus Clubsicht sagen kann. Aber ich finde, dass die Entscheidung schon hart getroffen ist, vor allem nach der sehr langen Leine, die der Schiedsrichter eigentlich das ganze Spiel lang hat geführt. Ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert, wenn es gelb gewesen wäre. Aber ja, ich will mich auch nicht aufregen darüber, dass es da die rote Karte ging, weil sonst hätten wir vielleicht noch eine halbe Stunde länger gespielt, weil wir vielleicht noch irgendwie einen dummen Schuss hätten reinbekommen. Deswegen bin ich auch so ganz zufrieden.
Ja, Simon, wie hast du es gesehen? Regeltechnisch ist das ja absolut nachvollziehbar, dass er da die rote Karte zückt. Wenn er nicht hingeht, ist Teuchert aller Wahrscheinlichkeit nach durch, auch wenn da noch zwei Osnabrücker mitlaufen. Aber er kann den Abschluss sonst suchen. Wir sind ja schon fast an der Strafraumgrenze. Insofern natürlich ist es regeltechnisch irgendwie vertretbar, aber ich fand irgendwie, weiß ich auch nicht, ich glaube, ich hätte mir in dem Moment einfach mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Vielleicht, weil ich auch geahnt habe, dass uns ein Verein in Unterzahl da nicht unbedingt besser liegt.
Ja, also es ist, wie du schon gesagt hast, hart, aber vertretbar. Teuchert wäre sonst auf dem Weg zum Tor gewesen. Ich fand es nur schade, dass Teuchert vielleicht nicht noch einen Schritt gemacht hat und das dann fällt. So kurz vorm Strafraum oder auf der Linie. Und dann hätte ich gern gesehen, was der Schiri dann macht, ob er Elfmeter gibt. Weil dann hätte es nur gelb gegeben, oder?
Wenn er die Torchance als letzter Mann vereitelt, aber es dafür
Elfmeter
gibt, dann gibt es nur gelb, ja.
Genau, weil sonst wäre es ja die Dreifachbestrafung, Doppelbestrafung. Ja. Ja, also das hätte mich dann einfach nur interessiert, wie sich Dankert da entscheidet. Ob er lieber rot gibt oder lieber Elfmeter. Aber so, ja, also ich hätte mich natürlich gefreut, wenn aus dem Freistoß dann noch was Verwertbares rausgekommen wäre, weil es war schon eine gute Position. Aber sonst, ja, ich weiß nicht, ob mir 11 Mann lieber gewesen wären als 10, aber ja, es ist immer so, dieses gegen 10 tust dich schwerer. Jein, weil du hast eigentlich auch immer einen freien Mann, der anspielbar sein müsste. Aber du, und deswegen wäre es in der Offensive eigentlich gegen 10 Mann leichter.
Dummerweise hat sich der 1. FC Nürnberg dann entschlossen, die Offensive einzustellen. Ganz kurz noch zu diesem Freistoß, den hatte ich gerade eben gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber muss man vielleicht noch kurz drüber reden. Nachdem Eduard Löwen ja, ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel, da schon mal einen traumhaft reingezwirbelt hat, habe ich eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, dass er da antritt. Stattdessen, Steffen, knallten Tim Leibold dann volles Kanonenrohr in die Mauer.
Ja, aber es gab doch auch noch einen Freistoß, der relativ knapp war, wenn ich mich
nicht... Der war von Löwen, glaube ich sogar.
Ja, ich glaube nicht, dass Löwen auch eingeschossen hat, der relativ knapp war. Und für den hätte es mich auch sehr gefreut, wenn er da das Tor gemacht hätte, weil das Spiel gegen Darmstadt und auch das Spiel teilweise gegen Osnabrück war fahrig. Er war weit unter dem, was er in den letzten Wochen gezeigt hat, was auch irgendwo verständlich ist, weil das, was er in den letzten Wochen gezeigt hat, war phänomenal, außergewöhnlich. Aber das war eher weniger was. Ja, aber viel schöner ist er dann, was danach dann noch passiert ist.
Ja, aus Nürnberger Sicht leider nicht mehr viel. Es war dann Christo, der am Tor vorbeiköpfte. Haider per Aufsetzer wurde von Kirschbaum gehalten und dann Krasniqi in der Nachspielzeit 20 Zentimeter weiter nach rechts und das Ding ist drin und dann gucken wir richtig doof aus der Wäsche. Ich habe es nicht so richtig verstanden, warum Nürnberg dann sich da ja auch so, ich will jetzt nicht sagen, bereitwillig in dieses Schicksal ergeben hat, aber ich hatte den Eindruck, dass sie den einen entscheidenden Konter fahren wollten, aber sie überhaupt keinen Zugriff deswegen mehr auf das Spiel bekommen haben, Simon. Sie haben ja wirklich Osnabrück, Osnabrück heißt es natürlich, haben sie ja dann da mehr oder minder schon relativ viel auch gewähren lassen, sie zurück ins Spiel eingeladen, obwohl die in Unterzahl gespielt haben. Du hast es ja gerade angesprochen, eigentlich hast du einen Mann mehr. Ist das Spielen unter Rückstand wurde oder gegen den Rückstand, das wurde trainiert? Sollten wir in der nächsten Länderspielpause vielleicht mal anfangen zu trainieren, wie man mit der Führung im Rücken spielt?
Wäre nicht schlecht, weil es mir jetzt schon in vielen Spielen aufgefallen, dass bei uns das wirklich, wenn wir in Führung liegen, wissen sie nicht genau, was sie jetzt machen sollen. Weiter nach vorne oder verwalten und vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, in der Saison zu gut zu sein. Und haben sich deshalb eher auf Rückstände eingestellt. Kann ja alles sein. Aber es müsste da halt mal ein vernünftiger Matchplan her. Und zwar eben nicht nur Führung verwalten, Gegner kommen lassen. Es ist in meinen Augen zu gefährlich. Dafür sind wir hinten, obwohl wir wirklich uns gegenüber der letzten Saison unglaublich in der Abwehr verbessert haben. Aber dafür sind wir hinten trotzdem noch zu anfällig, was ja auch unsere Gegentorstatistik zeigt.
So ist das wohl. Am Ende gewinnt der 1. FC Nürnberg 3-2, kostet zumindest mich viele Nerven in Osnabrück. Aber sei es drum, es geht weiter im Pokal und Michael Köllner wurde ja auf die Frage, die Fans fordern Berlin, möchte er auch dahin, hat er ja dann geantwortet, natürlich, ich muss ja dahin, es geht ja gegen Union Berlin noch in der Rückrunde. Also es geht auf jeden Fall nach Berlin für den 1. FC Nürnberg, ob es dann vielleicht auch noch zweimal dieses Jahr dahin geht, das werden wir sehen. Wir werden uns gleich noch mal ein bisschen dieser Partie und vielleicht auch der Partie gegen Dresden widmen, denn die letzten Spiele, Steffen hat es gerade auch schon angesprochen, nicht nur bei Eduard Löwen, nicht ganz so gut, allgemein ein bisschen fahrig. Und jetzt kommt mit Heidenheim die nächste Mannschaft, die eher unten drin hängt. Was das dann alles für den 1. FC Nürnberg bedeutet, schlüsseln wir hier gleich auf bei Total Beklubbt.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
In einer in Summe packenden Pokalpartie gewinnt Nürnberg am Ende mit 3:2 gegen den VfL Osnabrück. Allerdings zeigte diese Begegnung auch mal wieder, was so vielleicht ein bisschen sich angebahnt hat in den letzten Wochen, was schon gegen Dresden ja auch zu sehen war, dass die Mannschaft aktuell nicht mehr ganz so befreit, nicht mehr ganz so locker aufspielt, meiner Meinung nach. Und vielleicht der ein oder andere Spieler jetzt auch nach den ersten Monaten Profifußball im Herrenbereich merkt, dass da vor allem vom Kopf her auch ziemlich viel gefordert ist. Ist das was, was du nachvollziehen kannst, Steffen?
Ja, es ist halt, ich glaube, dass vor der Saison die Erwartungen auch eher so in Richtung Mittelfeldplatz gehen, aber wenn dann halt ganz am Anfang schon so viel für einen läuft und keine Ahnung, Tabellenführer und oben mit dabei und keine Ahnung, gegen Mitfavoriten dann 2-2 und lauter solche Sachen und man spielt eigentlich in jedem Spiel, wenn man jetzt Aue und Dresden rausnimmt, ist man eigentlich in jedem Spiel eigentlich die bessere Mannschaft und muss eigentlich die ganzen Spiele auch gewinnen, bis eben auf die beiden Spiele, die man zumindest zum Teil dann auch verloren hat. Dann ist es natürlich auch schwer, da irgendwie dann die Erwartungen wieder zurückzuschrauben und dann erwartet man, glaube ich, auch ein bisschen viel von der Mannschaft. Wobei ich dir vollkommen recht gebe, ist, dass auf jeden Fall die Balance in den letzten Wochen ein bisschen schlechter wurde, weil wir haben ganz schön viele Gegentore kassiert in den letzten Spielen und das muss auf jeden Fall wieder abgestellt werden, auch zu Null, dass man wieder zu Null spielt, einfach mal gar kein Gegentor bekommt und auch einfach nur auch an einem schlechten Tag einfach mal mit nur einem einzigen Tor gewinnen kann, fehlt uns aktuell so ein bisschen. Aktuell schießen sie halt immer gefühlt auch 10 Tore, deswegen ist es aktuell noch nicht so schlimm, aber es kann auch mal sein, dass ein schlechter Tag kommt und wenn du dann halt auch wieder ein, zwei Gegentore hinbekommst, dann wird es halt schwer, wenn du vorne dann nur Spieler hast, die alle einen Tag wie Kammerbauer hat. Ich glaube, dass aktuell so ein bisschen spielerisch ein kleiner Wurm drin ist. Man hatte in den letzten Wochen viel Fortschritt und wenig Rückschritt und aktuell scheint man zumindest leicht zu stagnieren, aber wie gesagt, auch nach nachvollziehbaren Gründen. Wir haben auch gerade im Off-Take darüber gesprochen, dass Leistungsträger wie Teuchert oder Löwen auch einfach auch wenig Pause hatten, auch in der Länderspielpause mit den beiden Pflichtspielen jeweils. Oder ein Mühl hat auch in der Länderspielpause gespielt und war jetzt auch lange verletzt, kam erst zurück. Dann Everton hat jetzt auch ein ganz schwaches Spiel gemacht. Also es scheint aktuell so ein kleiner Durchhänger zu sein und ich hoffe, dass wir in der nächsten Länderspielpause da vielleicht ein bisschen dosierter trainieren können, vielleicht ein bisschen mehr Taktik eingehen können und wie es auch der Simon schon vorhin gesagt hat, vielleicht auch mal mit einem besseren Plan auch, wie man mit einer Führung besser umgeht, dass man da nicht immer so ein bisschen leicht ahnungslos nur so ein bisschen rumläuft. Ich glaube, dass die nächsten Wochen werden sehr wichtig, weil da kann man sehen, ob es für den Club jetzt wirklich in Richtung oben gehen kann oder eben nicht. Man hat sich jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangslage gemacht. Aber jetzt muss man auch zeigen, dass man es halt eben nicht nur über eine kleine Phase machen kann, sondern wirklich dann über eine ganze Hinserie konstant zeigen kann. Und ich glaube, dass wenn wir zum Halbzeit der Saison unter den Top 5 stehen, dass wir dann am Ende des Tages auch unter den Top 3 stehen werden, wenn die Saison vorbei ist, weil ich dann glaube, dass wir über die halbe Saison, also über 17, 18 Spiele zeigen konnten, dass wir das dann auch über 34 Spiele zeigen können.
Soweit sind wir noch nicht ganz. Du hast es angesprochen. Lass uns vielleicht damit nochmal weitermachen, Simon. Gegentore. 11 Spiele in Folge stand jetzt nicht mehr die Null, nur an den ersten beiden Spieltagen gegen den FC Kaiserslautern, ersten FC Kaiserslautern und gegen Jahn Regensburg war das der Fall. Thorsten Kirschbaum hat das jetzt zuletzt auch mal moniert, völlig zu Recht. Als Keeper bist du natürlich immer noch ein bisschen mehr darauf erpicht, die weiße Weste da zu halten. Ist das vielleicht das tatsächlich große Manko, dass man sich unnötige Gegentore einfängt? Wir denken an viele hergeschenkte Elfmeter, wo es nicht unbedingt die Zustimmung oder die wohlwollende Zustimmung des Schiedsrichters gebraucht hat, sondern vielleicht einfach mal ein Tick mehr Aufmerksamkeit des Clubs. Ist das das größte Manko, das der FCN aktuell mit sich rumträgt?
Ja, es wäre auf jeden Fall für meinen Blutdruck besser, wenn wir keine Gegentore bekommen würden. Weil dann könnte ich auch sagen, ja, ja, 1-0 ist okay, haben wir gewonnen. Aber ja, es ist, wir haben eine wirklich eigentlich stabile Abwehr, die mit Everton, Mühl und Löwen zum Beispiel in der Dreierkette jetzt auch nicht schlecht spielt. Es sind halt teilweise so dämliche Gegentore, wenn man jetzt nur das Eigentor von Löwen zum Beispiel, ja, kriegt einen Ball ins Gesicht aus, weil sich Mühl beim Kopfball verschätzt und nur so, also so, ich weiß nicht, ob man die Gegentore teilweise auf auch die teilweise Unerfahrenheit der Abwehr, weil mit Everton ist dann ein Spieler erfahren und Mühl und Löwen sind dann relativ jung. Ob man es darauf zurückführen kann, weil aber auch die Viererkette mit Leibold und Valentini außen und dann eben Everton Markreiter, Everton Mühl, Everton Löwen, was alles schon durchprobiert wurde, die machen ihren Job auch gut. Das sind ja eigentlich nie gravierende Abwehrfehler. Aber es ist halt leidig, dass da immer wieder ein Tor fällt. Man könnte jetzt auch sagen, ja, da soll halt der Kirschbaum die Dinge halten, aber das sind ja meistens Dinge, da kann er nichts machen. Also es ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass wir so viel kassieren.
Ja, du hast angesprochen, mitunter Thorsten Kirschbaum natürlich auch einfach machtlos. Ich denke gerade an das abgefälschte Tor jetzt oder das abgefälschte Gegentor von Mühl, das es da zuletzt gab. Viele Gegentore, gerade in der Anfangsphase der Saison, Steffen, auch aus Standardsituationen heraus ganz wenig überhaupt nur aus dem Spiel herausbekommen. Ist man da vielleicht einfach noch ein bisschen zu wenig ja auf der Höhe des Geschehens, Standardsituationen gut zu verteidigen? Ist das was, woran in der nächsten Länderspielpause vielleicht auch ein bisschen gedreht werden muss?
Ja, auf jeden Fall auch. Das, was der Simon in seinem Monolog da ein bisschen ausführen wollte, ist, dass wir eigentlich aus dem Spiel heraus eigentlich sehr wenige Gegentore bekommen und es meistens wirklich nur Dinge sehen, wo du dir eigentlich in den Kopf fassen kannst. Ich glaube, wir hatten jetzt in der Saison schon 5 Elfmeter gegen uns, wovon noch nicht alle wirklich berechtigt waren. Wenn man dann nur mal so an den Herrn Berko denkt oder nur mal so als Beispiel zu nennen. Ich glaube, dass aktuell so, wie schon vorhin auch angesprochen, so ein bisschen der Wurm drin ist und die Konzentration hier so ein bisschen geschärft werden muss, um eben auch wieder so ein paar kleinere Missgeschicke wieder ein bisschen ausgleichen zu können. Und ich hoffe auch, dass unser lieber Georg mal langsam wieder zurückkommt, weil man braucht dann einfach einen hinten drin, der mal alle zusammenschreit, wenn vielleicht ein bisschen Druck, wie es gestern zum Beispiel kommt von Osnabrück, da brauchst du dann einfach mal einen, der ein bisschen rumschreien kann und so. Einer ist Everton auf gar keinen Fall und ein Löwen und Mühl haben einfach noch nicht das Standing in der Mannschaft, dass sie da jetzt wirklich die lauten Kommentare abgeben dürfen. Und ich glaube, dass wenn der Markreiter dann hoffentlich irgendwann mal wieder zurückkommt und endlich mal wieder fit wird, was ich ihm vom ganzen Herzen auch wünsche, dann wird es, glaube ich, auch wieder besser, weil dann hat man da nochmal einen 27-, 28-Jährigen, der nochmal ein paar hundert Spiele auf dem Buckel hat. Also der kann da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Stabilität reinbekommen und natürlich auch eine unglaubliche Kopfballqualität. Deswegen würde ich mich freuen, wenn er wieder zurückkommt und ich glaube, dass sich dann das Problem Gegentore wenigstens teilweise auflöst, falls sie uns nicht wieder wie gegen Darmstadt selber reinschießen oder halt eben der Schiedsrichter manchmal ein bisschen Teil hat.
Jetzt ist es so, dass Nürnberg, wie alle, natürlich noch einmal Länderspielpause hat. Das passiert dann nach dem Ingolstadt-Spiel. Jetzt bekommt man gerade in dieser Phase, wo es diese spielerische Delle gibt mit Dynamo Dresden, Heidenheim, Ingolstadt, Mannschaften, die nicht unbedingt zur absoluten Belletage da der zweiten Bundesliga gehören. Danach kommen aber mit Holstein, Kiel, Sandhausen, Düsseldorf innerhalb von 4 Spielen gleich 3 Mannschaften, die weit oben dabei sind. Meinst du, Spielplan gut mit uns, anders als mit Heidenheim, Simon?
Ja, also ich meine, es ist die Tabelle ist ja, Achtung Phrasenschwein, immer eine Momentaufnahme. Klar, Kiel stehen aufgrund der Ergebnisse natürlich zu Recht da vorne. Aber also ich traue Holstein Kiel ganz ehrlich nicht zu, dass sie die Position in der Tabelle halten. Also da wird der Einbruch kommen. Und Düsseldorf traue ich es zu, dass sie es durchziehen. Ganz ehrlich, aber da gehört auch Glück dazu. Und es werden keine einfachen Spiele gegen Kiel und Düsseldorf. Aber ich glaube, dass in dieser Liga, in dieser Saison wirklich jeder schlagbar ist. Und deswegen bin ich da schon auch drauf gespannt, wie Kölner die Mannschaft auf diese Spiele dann einstellt und wie der Club da rangeht, ob sie quasi bedingungslose Offensive machen und versuchen, den Gegner an die Wand zu spielen oder ob sie erstmal kommen lassen, was zum Beispiel gegen Holstein Kiel ganz dumm ausgehen kann, weil ein Duxch aktuell aus jeder Position trifft. Also den kannst du gleich mit dem Rücken zum Tor, nachdem du ihn fünfmal im Kreis gedreht hast, an die Mittellinie stellen und einen Ball geben und der haut ihn irgendwie mit der Hacke rein. Und also es wird spannend, aber ich glaube schon, dass es am Ende relativ positiv für uns ausgehen wird. Das Ganze, also vor allem als die Spiele gegen die Vorderen. Ich glaube, Kölner kriegt die Jungs schon hin und holt die auch aus dem Tief wieder raus.
Ja, Kiel, offensivstärkste Mannschaft aktuell der zweiten Liga. Es ist noch ein bisschen Zeit, ich habe es angesprochen, bis dann eben Nürnberg-Kiel zu Hause empfangen wird. Neben Duxch natürlich dann auch noch Drexler, jemand, auf den man aufpassen muss. Also die Kieler nicht nur in einer Person gefährlich. Wir wollen gleich nochmal auf den nächsten Gegner schauen. Das ist der erste FC Heidenheim. Und bei denen, da läuft es eben, wie gesagt, nicht so richtig zusammen. Aktuell belegen sie den Relegationsplatz, der zur Relegation gegen den Drittplatzierten berechtigen würde. Und das ist natürlich was, da hat man sich in Heidenheim selber nicht gesehen. Da haben sie wahrscheinlich viele andere auch nicht gesehen. Und was wir da dann für eine Partie erwarten, hört ihr hier gleich bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, Simon hat sie letzte Woche erst getestet. Die meinsportradio.de App gibt's für iOS und für Android. Ladet sie runter, verfolgt Total Beklubbt und alle anderen Sendungen von überall, wo ihr gerade auf der Welt seid. Also runterladen und immer live dabei sein.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Am Sonntag, da empfängt der erste FC Nürnberg den ersten FC Heidenheim und damit treffen 2 von 3 Bundes-Zweitliga-Vereinen, so rum heißt es richtig, aufeinander, die zweite Pokalrunde überstanden haben. Und bevor wir über den ersten FC Heidenheim sprechen, müssen wir natürlich, und das habe ich vorhin völlig vergessen, aber ich wurde glücklicherweise daran erinnert, darüber sprechen, wer denn im Achtelfinale am 19. oder am 20. Dezember, also unmittelbar vor Weihnachten, der Gegner des ersten FC Nürnberg sein wird und uns dann entweder ein richtig gutes Weihnachtsfest beschert oder eines, das vielleicht auch mit der einen oder anderen Träne im Auge begangen wird. Simon, wen bekommt Nürnberg? Es sind ja ganz, ganz viele Bundesligisten zur Auswahl. Nur ein Drittligaverein. Wer wird's am Ende?
Ich weiß es nicht, aber ich hätte vielleicht einen Wunsch.
Ja, wissen also tut's ja niemand, ne? Aber ja. Wünsche nehmen wir auch.
Also aus finanzieller Sicht wäre natürlich ein ausverkauftes Haus in Dortmund oder in München genial, aber das nehme ich auch gern erst eine Runde später und wünsche mir dann lieber jetzt ein Heimspiel gegen einen bisschen schwächeren Gegner, also zum Beispiel gegen Ingolstadt.
Okay, also ausverkauftes Haus wäre natürlich zu Hause deutlich besser als in Dortmund oder in München.
Nee, die Einnahmen werden ja geteilt. Und da passen mehr rein.
Das ist wiederum auch wahr. Aber dann können wir vielleicht irgendwelche geilen Schals verkaufen. Pokal, mhm. Pokal ja, Achtelfinale,
17, 18. Merch außenrum.
Ja, gut.
Schauen genau, wir mal. Steffen, wen hättest du gerne?
Wen ich gern hätte?
Ja.
Ich würde gern am liebsten noch die Spielvereinigung rauskicken, aber ach halt, die sind ja schon raus. Ich hätte, das ist immer so die Frage, hat man lieber einen leichten Gegner, kommt eine Runde weiter, oder hat man lieber einen schweren Gegner und kommt, fliegt hauchhoch raus? Ich will lieber einen Freund davon.
Ja, da ist die Antwort ja einfach.
Warum habe ich mich versprochen, oder?
Also ich würde gern drin bleiben.
Ja, aber das ist halt immer die Frage, ob man lieber ein ausverkauftes Haus hat oder lieber eine Runde weiter durch einen leichten Gegner. Und ich bin eher so der Fan von einem leichten Gegner und dann noch eine Runde weiter und vielleicht dort dann abgeschossen werden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es auch so in Richtung Heidenheim oder Ingolstadt geht. Ich finde sogar, dass Ingolstadt leichter machbar ist, weil die fühlen sich noch ein bisschen toller, obwohl sie auch einen ganz schrecklichen Fußball spielen. Heidenheim, es ist halt diese Kämpfermentalität, da ist, glaube ich, ganz schwer zu gewinnen. Und in Paderborn die aktuelle Form, stärkste Mannschaft Europas, habe ich jetzt auch nicht wirklich Bock drauf. Und beim ganzen Rest, wenn dann so ein Team wie Wolfsburg oder so kommt, wo du das Stadion nicht voll bekommst, aber trotzdem auf die Fresse bekommst, hast du auch nichts davon. Deswegen wünsche ich mir am liebsten Ingolstadt.
Also ich bin immer noch am Überlegen, ob es jemanden gibt, der lieber nicht weiterkommen würde, aber dafür ausverkauftes Haus hätte.
Durchaus.
Ich glaube, die Person gibt's nicht, weil weiterkommen heißt ja auch, in der nächsten Runde sind wieder starke Gegner, da ist wieder die Chance auf ausverkauftes Haus.
Naja,
es gibt ja auch in jeder Runde Geld, also ein ausverkauftes Haus heißt ja nicht, dass du wenig Geld bekommst oder unbedingt mehr Geld bekommst, als wenn du eine Runde weiterkommst. Ich kann deiner Logik nicht so richtig folgen, Steffen, bin ich ganz ehrlich.
Das Problem ist, wenn du einen starken Gegner hast und damit ein ausverkauftes Haus, ist die Chance, dass du weiterkommst, extrem gering. Und genau das meine ich. Die meisten Menschen wünschen sich halt einen extrem starken Gegner und fliegen dann halt eben hauchhoch raus. Und ich fände, das sehr sinnvoll, wenn man möglichst leichte Gegner hat und dann vielleicht am Ende noch mit einem großen Spiel absahnen zu können, weil halt eben die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass man gegen einen starken Gegner rausfliegt.
Ja, ich kann deiner Logik immer noch nicht folgen, denn Adam Riese lehrt uns, schwacher Gegner, wenig Einnahmen, eine Runde weiter, starker Gegner, viele Einnahmen ist in der Summe mehr als starker Gegner, viele Einnahmen raus. Aber sei es drum. Lass uns über Heidenheim sprechen, denn darüber wollten wir eigentlich reden und machen das jetzt erstmal zu zweit. Heidenheim steht überhaupt nicht da, wo sie stehen wollten. Sie haben wenig Abgänge gehabt eigentlich im Sommer. Tim Kleindienst ist zurück nach Freiburg und damit einer ihrer besten Torschützen. 7 Tore hat er letzte Saison geschossen, aber das war es auch schon an namhaften Abgängen. Marc Schnatterer ist immer noch da, ist immer noch die Seele des Spiels und dennoch läuft nicht viel zusammen bei den Heidenheimern. Jetzt stehen sie eben auf dem Relegationsplatz, kriegen auch relativ viele Gegentore in teilweise spektakulären Spielen, gerade wie das jetzt gegen Kiel zuletzt oder zuvorletzt, auch gegen Ingolstadt haben sie aber 3 Gegentore bekommen. Wie ist dein Eindruck von Heidenheim?
Ja, also ich habe typisch mein Fachwissen habe ich getippt, dass es für die vielleicht, dass sie vielleicht eine dieser Überraschungsmannschaft werden kann, die dann am Ende um den Aufstieg mitspielt, aber sowas sagt man im Nachhinein natürlich nicht so gern. Ich finde, dass sie sich unter anderem mit Glatzel oder Busch auch gut verstärkt haben oder auch mit Maximilian Thiel, von dem ich auch viel halte. Aber irgendwie ist da ganz der Wurm drin, vorausgegangen natürlich mit Herrn Schnatterer, für den es in der aktuellen Saison noch nicht so super läuft, nachdem er eigentlich in der letzten Saison eigentlich alles abgeschossen hat, was er nicht bei 3 auf dem Baum war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen symptomatisch und steht auch ein bisschen für diese ausgeglichene Liga, weil wenn du halt diese knappen Spiele nicht mehr gewinnst, bist du halt ganz schnell unten drin und das haben sie in der letzten Zeit oft getan und für sie ging es auch oft steil nach oben. Aktuell scheinen sie eher zu stagnieren oder eher wieder in die andere Richtung sich zu entwickeln. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich viel, viel mehr von denen erwartet und auch, dass es für sie halt eben langsam, dass sie auch langsam an der ersten Liga ein bisschen kratzen können. Da war meine Einschätzung leider ein bisschen falsch. Aber gut für uns. Ich glaube aber, dass so ein Gegner zu schlagen ist, schwerer zu schlagen ist, als wenn man jetzt gegen ein Top-Team spielt, weil die halt eben in so einem Spiel nochmal mit einer ganz anderen Motivation rangehen und auch, weil sie ein ganz anderes Kämpferherz zeigen wollen und natürlich in dem Heimspiel auch gewinnen wollen. Deswegen glaube ich, dass das extrem kompliziertes Spiel wird und sie alles geben werden. Und man hat gesehen, dass der Club, wenn er sein Tempo nicht nutzen kann, wie gegen Osnabrück, da schon seine ein oder anderen Probleme bekommen kann. Deswegen glaube ich, wird es ein sehr, sehr interessantes Spiel für einen Zuschauer. Und natürlich hoffentlich mit dem super Ausgang für unseren ersten FC Nürnberg.
Ja, sehr interessant wird es, denke ich auch, aber das sehe ich einfach aus einem anderen Grund, nämlich ob der erste FC Nürnberg eher zu der Form der vorangegangenen Spiele zurückfinden kann, weniger die Form aus dem Dresden- und aus dem Osnabrück-Spiel an den Tag legt. Heidenheim sehe ich gerade defensiv eben sehr, sehr anfällig. Und da haben wir ja mit Michael Ischak jemanden, der am laufenden Band trifft. Wir haben da durchaus ja auch noch den ein oder anderen Spieler, gerade jetzt, wo gewisse Außenverteidiger ihren Torinstinkt entdeckt haben. Insofern glaube ich, sind die Chancen ganz gut gegen Heidenheim, auch wenn die jetzt gegen an dem Abend heillos überforderter Regensburger 5-2 im Pokal gewonnen haben. Aber ja, und ich denke, da ist Michael Köllner Fachmann genug, um das ja letzten Endes seiner Mannschaft auch einimpfen zu können, dass es natürlich für Heidenheim um viel geht und dass man da nicht mit halber Stärke irgendwie auflaufen kann. Steffen, du weißt, es ist soweit, die Sendung neigt sich dem Ende, wir müssen tippen. Wie geht das Spiel aus? Simon, dessen PC sich verabschiedet hat, hat mir per WhatsApp die Nachricht zukommen lassen. Es geht 3-1 für uns aus. Was denkst du?
Ich glaube, wir werden ein kleines Wunder schaffen, und zwar zu 0 spielen und dann als souveräner Sieger mit 2-0 vom Platz gehen und unter anderem wird ein Außenverteidiger wieder treffen.
Ja, schauen wir mal. Ich habe mir jetzt Daniels Unmut eh schon zugezogen. Deswegen tippe ich konsequent bis zur Winterpause zumindest weiter 2-1. Dann überlege ich mir einen neuen Tipp. Versprochen, Daniel. Ja, also 2-1. Michael Ischak trifft im 8. Spiel in Folge. Marc Schnatterer macht einen Freistoß direkt rein. Und Hanno Behrens und Kevin Möwald hatte ich jetzt zuletzt gesagt. Wenn ich jetzt auf einen anderen setze, trifft bestimmt einer von den beiden. Ich sag Patrick Erras mit Kopfball nach Ecke, macht das zweite Nürnberger Tor. Und ja, das war's dann auch mit Total Beklubbt. Wir schauen, wo es für den ersten FC Nürnberg weiterhin geht. Wie gesagt, schaut vorbei bei Facebook, schaut vorbei bei Twitter, lasst uns eure Meinung wissen. Ihr könnt uns jetzt auch via Telonym schreiben, falls ihr das Ganze anonym machen wollt. Klickt bei iTunes rein, bewertet den Podcast. Und wenn ihr all das macht, dann sind nicht nur wir glücklich, sondern vielleicht am Ende auch jene Leute, die an einer Krebserkrankung leiden. Denn meinsportradio.de nimmt am November teil in diesem Jahr. Und für jeden Download, den ihr im November tätigt, gibt es einen Cent an die Movember Foundation. Also eine gute Geschichte, die hier bei meinsportradio.de zustande gekommen ist. Wir hoffen, ihr seid dabei und wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal dabei, denn dann ist schon November, wenn es heißt Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
I have a bit.
Meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.